Meine Lieben, heute hören wir das zweite der sieben letzten Worte am Kreuz. Es steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 43 und 44. Dabei geht es um das kurze Gespräch zwischen Jesus und diesem Verbrecher neben ihm am Kreuz. Der sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also das zweite Wort am Kreuz. Aber wenn ich einmal fragen darf, welches dieser sieben Worte, die Jesus dort sprach, welches Wort macht auf dich den größten Eindruck? Ich habe er auch über nachgedacht und festgestellt, ja, es gibt tatsächlich eins, das mich von klein auf sehr beeindruckt hat, vielleicht auch, weil es jeden Abendmahlsonntag gehört ist. Immer und immer wieder. Es ist der Schrei aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Natürlich, warum dieses Wort? Natürlich bin ich auch ein Kind meiner Zeit. Es kann sein, dass dieses Wort deshalb bei mir und anderen heute so stark resoniert. Denn in den letzten 80 Jahren wurde viel geredet van Gottes Finsternis und von Gott verlassen sein. Wo ist Gott? Könnte es sein, dass uns darum, auch darum, das Kreuz so bewegt, aus einem Gefühl, das uns ein bisschen vertraut scheint. Aus einem Wiedererkennen also. Gut, Wiedererkennung aus der Ferne, aber dennoch Wiedererkennen. Aber pass auf, pass auf. Es bleibt schwierig und heikel, uns im Herrn Jesus zu erkennen, weil er so ganz eigenartig ist, ganz einzigartig ist. Das Wiedererkennen wird schnell zu verkennen. Nein, ich glaube nicht, dass das Wort, das Jesus aus dem Psalm zitiert, dass das für einen verzweifelten Menschen heuer so einfach wieder erkannt wird. Er mag sich eifrig auf das Wort verlassen stürzen. Verlassen van God. Maar er wird den Anfang van deze Ausruf, mein Gott, ignorieren. Dennoch, dat is das ganz Besondere am Kreuz. Dat Gott, der verlassen hat, mein Gott, genannt wird. De Psalm und der Jesus kennen Verzweiflung. Maar das Besondere is, dat deze Zweifel vor dem Herrn ausgesprochen wird. Voor zijn oren. Also niet als plumpe, God hört mir nicht, sondern, du hörst mir doch, mein Gott. Oder? Und noch einmal, mein Gott. Das zeugt von einer starken Verbundenheit, auch gerade in der Verlassenheit. Übrigens, interessant, so ein Wort finden wir auch im vierten Evangelium. Stammt zwar nicht aus der Passionsgeschichte, Jesus sagt es in einem Gespräch mit dem Juden, aber es trifft die Passion. Und Jesus sagt es zu seiner eigenen Verteidigung. Höre mal, Johannes 8. wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, ihr meint am Kreuz erhöht, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir aus tue. Vielmehr sage ich das, was der Vater mich gelehrt hat. Und der, der mich gesandt hat, wie geht's weiter? Der ist mit mir. Er lässt mich nicht allein. Denn ich tue immer, was ihm gefällt. Hier sagt unser Heiland, und seine Gedanken sind beim Kreuz, dass der Vater ihn nicht allein gelassen hat. Nein, sein Sohn im Stich lassen, das hätte er getan, wenn Jesus aufgehört hätte, das zu tun, was dem Vater gefiel. Aber das ist der Punkt. Jesus hat nie aufgehört, das zu tun. Schon gar nicht am Kreuz, als er gehorsam den Kelch trinkt, den der Vater ihm zu trinken gibt. Hörst du, Jesus selbst sagt es, ich werde vom Vater nie allein gelassen, nie verlassen. Aber steht das nicht in krassem Widerspruch zu den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, krasser Widerspruch, nicht. Eine andere Schlussfolgerung ist besser. Hier wird wieder einmal ganz klar, die Person von unserem Herrn ist von einem großen Geheimnis umgeben. Die Kirche hat es im Glaubensbekenntnis so gesagt, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist beides. Darum geht's. Der Herr Jesus wurde von Gott verlassen, weil er Mensch war. In unsere Stelle da war. Aber nicht als Sohn Gottes. Und das sagen wir natürlich nicht, um es zu erklären, um es ein bisschen aufzuklären. Das Bekenntnis warnt vielmehr, meine nicht zu schnell, naja, wir verstehen das. Weil er ist Gott. Und wir sind nur Menschen. Also bitte Vorsicht mit deiner Wiedererkennung. Denn noch einmal, unser Wiedererkennen kann genauso gut ein Verkennen sein. Gut, aber jetzt das zweite Wort. Auch das am Kreuz gesprochen. Am Anfang der drei Stunden der Dunkelheit, die Jesus ertrug, als er von Gott verlassen wurde. Am Ende dieser drei Stunden, nachmittags um 3 Uhr, schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die beiden Worte gehören zusammen. Das eine am Anfang, das andere am Ende, diese drei schweren Stunden. Und ich kann eigentlich schon sagen, sie ergänzen einander. Aber gerade wenn man die beiden Worte vergleicht, gibt es ein ganz großer Unterschied. In dem einen spricht Jesus davon, dass er von Gott verlassen ist. Und in dem anderen, jetzt wird er im Paradies sein. Und Paradies ist sicher nicht der Ort, an dem Gott ihn verlässt. Das zweite Wort am Kreuz, ich muss schon sagen, das hat ein bisschen eine Geschichte. Eigentlich wird es selten genau zugehört. Und das liegt daran, dass es oft als Beweis für das eine oder andere dienen muss. Und das ist, das weißt du vielleicht, das ist nicht immer hilfreich, um einen Bibeltext gut zu verstehen, als man es als Beweistext gebrauchen will. Sie wissen, wie das war. Die Katholiken glauben für an die Lehre von Fegefeuer. Manche tun es übrigens noch, habe ich in Rome bemerkt. Nein, ist heute auch nicht mehr ganz klar, was Rom eigentlich lehrt. Aber früher glaubte man sicher daran. Zo was, sterben, Fegefeuer, Himmel. Die Reformation brachte dann das dritte Kreuzwort auf. Schau mal, es gibt kein Fegefeuer. Heute wirst du im Paradies sein. Das Paradies schließt nahtlos an die Gegenwart an, selbst für einen Mörder hier. Nach dem Tod kommt man entweder direkt in die Hölle oder direkt ins Paradies. Und dann wieder die Katholiken, ja, aber da hast du es falsch übersetzt. Es heißt eigentlich, ich sage euch heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Könnte also auch noch eine Weile dauern. Einmal, bis es soweit ist. Könnte auch wohl das Fegefeuer bedeuten. Auch in den Niederlanden hat dieses Kreuzeswort eine Rolle gespielt. Als es um die Frage ging, gibt es eigentlich eine Zwischenphase zwischen Tod und Auferstehung, in der meine Seele schon zu Christus aufgenommen wird, wie der Katechismus sagt. Da gab es ein Pfarrer bei uns, der sagte, nein, das stimmt nicht in der Katechismus. In Jesus Wort geht es um eine spätere Zukunft, die jetzt versprochen wird. So muss man es übersetzen. Ich sage euch heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Wann das sein wird, weiß keiner. Aber dann haben die Kirchen zu Recht gesagt, nein, 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 so geht es nicht. Denn was steht da? Amen, Amen im Griechisch. Luther übersetzt, wahrlich, wahrlich. Wahrlich, ich sage dir. Und Jesus, weißt du es, Jesus sagt so etwas oft. Typisch Jesus, kann man so sagen. Amen, Amen, ich sage dir. Und immer direkt darauf folgt, was er sagen will. Es wäre seltsam, wenn das Wort jetzt daran zugefügt würde. Nein, das jetzt ist das erste Wort der Botschaft. Es hat Nachdruck, wird betont. Heute noch, jetzt noch wirst du im Paradies sein. Wunderbar, oder? Heute, du mit mir im Paradies. Die vier Punkte der Predigt. Das spricht von einer unmittelbaren Erfahrung, heute, von einer persönlichen Bewusstsein, du, von Gemeinschaft und Fürsorge mit mir und von einer herrlichen Realität, die Gott für sein Volk vorbereitet hat, im Paradies. Darüber gibt es mehr, viel mehr sogar. Denn das kennen wir auch aus anderen Bibelstellen. Zum Beispiel aus dem Philipperbrief. Kennst du das, Philipper 1? Da schreibt der Apostel Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er hat sogar Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Was sagt er bei weitem? Besser wäre, als alles, was der Erde bieten kann. Gut, das ist deutlich. Aber was denkst du, haben wir, kann ich jetzt Amen sagen? Oder haben wir es noch nicht ganz verstanden? Eine Frage. In diesem Kontext, was hat es zuerst bedeutet? Wer war die erste Hörer? Dieser Mörder, oder? Dieser Mörder hatte gefragt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Ein Wort von, ja, ich muss sagen, von unglaublichen, großen Glauben. Der Mann blickte durch alles hindurch und sah die Majestät Christi, Königreich. Er wusste, der ist kein machtloses Opfer, sondern ein König. Und kein ehemaliger König, sondern ein König auf dem Weg zu seinem Thron. Und an seiner Seite möchte ich sein. Jesus, denk an mich, wenn du angekommen bist. Wie muss das den Heiland erfreut haben? Denn war das nicht das größte Leid für ihn, dass niemand sah, was er tat? Und hier ein völliger Außenseiter, sag ich mal, dieser Mörder. Der sagt es, glaubt es, dass das Kreuz nicht der Untergang eines Idealisten war, sondern seine Erhöhung, wie Johannes es später nennt. Und was antwortet Jesus? Heute, mein Lieber, heute wirst du schon mit mir im Paradies sein. Ein Juwel eines Wortes. ein Wort, das Jesus zum Glück mit dieser besonderen Einleitung versehen hat. Amen, Amen, wahrlich, ich sage es dir. Womit er so viele schöne Worte geschmückt hat und Kraft verliehen hat. Ein Juwel eines Wortes, sage ich. Selbst am Kreuz fährt Jesus fort, andere zu retten. Selbst am Kreuz, der Heiland. Dafür betritt er die Tore des Todes, um die Tore des Paradieses für alle zu öffnen, die ihn bekennen. Nochmal, was sagt ihr? Warum geht's? Hör genau zu. Es geht, das stimmt, es geht einerseits um die Zukunft. Du wirst. Aber andererseits über das Jetzt. Heute wirst du im Paradies sein. Ist aber kein Problem, worüber wir stolpern müssen. Schließlich hat die ganze Erlösung diese zwei Seiten. Dass sie eine Erlösung der Zukunft ist und gleichzeitig bereits in der Gegenwart genossen wird. Wie hat unser Katechismus das erklärt? Habt ihr es noch im Ohr? Ja, darum haben wir es gelesen. Ich finde das immer wieder so schön. Da ich jetzt schon das Prinzip der ewigen Freude in meinem Herzen habe, werde ich nach diesem Leben vollkommene Glückseligkeit besitzen. Sag es nochmal. Da ich jetzt schon das Prinzip der ewigen Freude in meinem Herzen habe, werde ich nach diesem Leben vollkommene Glückseligkeit besitzen. Also, was sagt Jesus? Du wirst im Paradies sein und das fängt jetzt schon an. Ist nicht nur was, auf das ihr hoffen könnt. Ihr könnt es hier schon genießen. Das Jetzt wird betont und ist genau, sag ich mal, das Wundervolle daran. Und daarom dürfen wir uns auch mit aller Kraft auf dieses kleine Wörtchen konzentrieren und jeden Tropfen Saft aus ihrem herauspressen. Jetzt! Und was ist das Paradies? Schon am Anfang der Bibel lesen wir davon. Und klar, der schönste Satz, finde ich, der schönste Satz, den wir darüber finden, ist zweifellos der, dass Gott der Herr dort mit Adam wandelte am Abend, als es kühl war. Ist das nicht wunderschön? Zwei Freunde, die zusammen sein, reden über den Tag. Hast du ein bisschen einen ruhigen Tag gehabt, Adam? Ja, lieber Herr, und so war es, so war es. Das Paradies ist in erster Linie der Ort, an dem Gott und sein Mensch sich intim begegnen. Der Ort vom Emmanuel. Mit uns ist Gott. Genau das, was wir seit dem Sündenfall verloren haben und was wir am meisten vermissen. Nicht wahr? Und Jesus gibt dem Mörder hier das große Gut der Gemeinschaft mit Gott zurück. Stell dir vor, du Verbrecher, du Mörder, was hast du alles nicht gemacht? Heute wirst du im Paradies sein. Ich bringe dich zurück in den Zustand der Unschuld. Ich gebe dir die Freude vor Gottes Angesicht zurück. Was für ein kraftvolles Wort. Und er bewirkt auch Jesus. Er bewirkt, was er sagt. Der Mann ist jetzt im Paradies. Aber Jesus ist selbst auch dort. Und möchte bei ihm sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Na, ich habe nichts dagegen, wenn du dieses mit mir als wegen mir oder dank mir interpretierst. Denn so ist es, ohne Jesus werden wir niemals ins Paradies kommen. Aber es heißt mit mir. Jesus selbst ist da. Derselbe Jesus, der stunden später klagt, dass Gott ihn verlassen hat, sagt hier, ich bin im Paradies. Und ich bin da mit meinem Vater. Ich gehe in der Kühle des Abends. So betritt er die drei Stunden der Dunkelheit mit diesem Wort übers Paradies auf den Lippen. Während der Bibellesung hörten wir einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, oder? Diese wunderschöne Passage über unserem Herrn, dass er das Kreuz erduldete und die Schande trug, weil große Freude auf ihn wartete. Also, dass er da am Kreuz auf die kommende Herrlichkeit konzentriert war und deshalb den Schmerz und die Schande ertragen konnte. Unser Herr zog sozusagen die kommende Herrlichkeit in seinem Geist so stark an sich, dass sich schon am Kreuz mitten im Leiden bereits zu einem Genuss für ihn wurde. Und da zieht er nun auch diesen Mörder in seine Gegenwart, in diese heilige Sphäre vom Paradies, wo der Herr mit seiner intimen Gemeinschaft ist. Das ist nicht nur Zukunft. Nein, das ist eine Zukunft, die hat eine so große Strahlkraft, dass sie die Gegenwart erhält. Heute wirst du. Aber, sagst du, ich kann es schon in deinem Gesicht lesen hier, aber sagst du, dann sind wir doch weit entfernt vom verlassen werden door Gott, wovon Jesus einige Stunden später zeugt. Ich verstehe. Dennoch ist es besser zu sagen, hier stehen wir vor der Kehrseite. Vor der Kehrseite von dieser Verlassenheit durch Gott. Unser Herr, höre mal gut zu, unser Herr konnte diese Verlassenheit durch Gott nur aus einer tiefen Einheit mit seinem Vater begegnen. Ohne das Paradies hätte er diese Hölle nicht ertragen. Im niederländischen Bekenntnis heißt es, dass Jesus göttliche Natur immer mit der menschlichen vereint war. Immer. Zitat, auch als er im Grabe lag. Krass, oder? Auch als er im Grabe lag. Ich weiß, nicht einfach, so zu sagen. Aber es ist genau das, was ich versuche zu verdeutlichen. Maar stel dir vor, weil die göttliche Natur Jesus verlassen hätte, und das haben die Leute vor 1700 Jahren in Nicea ganz gut verstanden, mit dem Glaubensbekenntnis von Nicea, wahrer Gott aus wahrer Gott. Wenn die göttliche Natur Jesus verlassen hätte, am Kreuz oder im Grab, dann hatte keine Majestät vom Kreuz ausgestrahlt. Und dann war das Grab am dritten Tag geschlossen geblieben. Siehst du es? Genau diese Majestät am Kreuz, waarvoor das Auge des Glaubens stark und wurde auch von Menschen wahrgenommen. Genau von diesem Mörder. Bezeugt es. Und auch der Hauptmann. Kennst du die Geschichte am Ende? Der Hauptmann, die das Todeskommando anführte, was ruft er? Wahrlich, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das heißt, eben am Kreuz war Gott ihm nah. Wenigstens ist es das, was die Worte vom Hauptmann bedeuten. Der Mensch Jesus konnte die Hölle ertragen. Konnte den Kelch des Zorns trinken, weil eins war mit dem Vater, durch die Kraft vom Paradies, in dem lebte. Zelfs leefde erin. Und oh Wunder, zog auch den Mörder, zog ihn dorthin. Und das ist es, was ich gerne mit euch heute teilen möchte. Die Kehrseite der Tatsache, dass Jesus von Gott verlassen wurde, ist, dass in seinem Leiden tief, sehr tief mit Gott vereint war. Es geht heute, wie wir alle wissen, viel über das Leid. Menschliches Leid. wie lange kann es noch ertragen werden? Und wann sollte es verkürzt werden? Wir alle werden älter und älter, 90, 100 Jahre. Ich weiß mit meiner Mutter, wovon ich rede. Hier liegt, sag mal, ein Medizinproblem vor. Und erwarte von mir jetzt bitte nicht, dass ich darauf antworte oder eine definitive Lösung bedenke. Das Problem besteht darin, dass der Fortschritt der medizinischen Wissenschaft, für den wir Gott danken können, leider auch eine Nebenwirkung hat, nämlich, dass manchmal das Leiden verschlimmert und das Sterben erschwert wird. Und es ist richtig, dass die Medizin auch dafür ihre Verantwortung anerkennt. Sie kann und darf sich nicht entziehen, was sie selbst gefördert hat. Aber dazu kommt heute noch was anderes. Und ich spüre es, wenn ich die Zeitungen lese. Letztes Jahr am Ende, November, Dezember, über die Gesetzgebung, über die Euthanasie, Beihilfe. Es kommt, dass in unsere arme Zeit dem Leiden und dem Tod ohne Paradies begegnen will. Menschen haben sich bewusst diese Realität verschlossen. Und wenn sie das tun, könnt ihr euch vorstellen, dass Menschen dann die Einsamkeit von Leid und Tod ohne Gott scheuen? Könnt ihr euch vorstellen, dass sie auf Sterbehilfe und Suizidhilfe zurückgreifen? Werden Menschen ohne Paradies, ohne Gemeinschaft mit Gott nicht zu Tieren? Und so wie man einem Tier das Leiden nimmt, werden bald Menschen beginnen, Menschen das Leiden zu nehmen. Meine Lieben, es geht hier um ganz, ganz große Werte für uns als Christen. Für alle Menschen. Ich habe die Berichte gelesen von Menschen, die in Hitlers KZs und in Stalins Zwangslagern gefoltert wurden. Es waren Christen. Und später haben sie ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Und wirklich, wenn du das liest, da erscheint das Paradies. Mitten im furchtbaren Jetzt ihres Leidens durften unsere Brüder und Schwestern im Paradies sein. Mit dem Herrn, der die Tore aufgemacht hat. Und mir hat das immer ganz, ganz stark berührt. So könnten sie es ertragen. Meer nog, ze zangen sogar. Zo wie Paulus en Silas psalmen zangen. Obwohl ihre rücken van den peitschen heben zerfetst waren. Hört ihr, ze zangen. Wunderbar. Een stukje paradies. Oder? Natuurlijk, jetzt wird es gefährlich. Den einen Schritt weiter und ich würde das Leiden idealisieren oder verherrlichen. Und das tue ich nicht, verstehe mich nicht. Das ist nicht meine Absicht. Sicher nicht. Und doch ist es wahr. Das große Leid, das man im Herrn erträgt, eine große Ermutigung ist. Auch Menschen, die weniger schwer leiden wie wir. Menschen, die nicht an Leiden gewöhnt sind. Kunnen daaraus kracht schöpfen. Weißt du, wenn schweres Leiden door sogenannte Sterbehilfe beendet werden soll, dan wird bald auch weniger schweres Leiden als schwer angesehen. Die Grenzen des Erträglichen werden sich immer wieder verschieben. Und wir werden sehr empfindlich werden für den Schmerz des anderen. Und am Ende können wir gar nichts mehr ertragen. Und darum, meine Lieben, müssen wir genau hinhören, wenn zu diesem leidenden Mann am Kreuz gesagt wird, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist eine Einladung und ein Angebot. Denn der Herr Jesus hat sein Leiden nicht nur für sich selbst als königlich empfunden. Er möchte, dass wir es auch so empfinden. Er möchte nicht allein im Paradies sein, sondern mit uns. Nicht umsonst rede ich hier von einer Einladung und ein Angebot. Schau mal, wenn es heute Sterbehilfe geht, geht es auch Gesetzgebung. Aber es ist sehr schwierig, geistige Werte durch Gesetze zu schützen. Schließlich reicht ein Gesetz nur bis zur Haustür. Es lässt unser Inneres unberührt. Pass auf, ich sage nicht, mach dich keine Sorge ums Gesetz. Denn es ist gut, dass sich Christen für die Gesetzgebung verantwortlich fühlen. Aber lieber möchte ich uns zu was anderem auffordern. Dass wir uns in unserem Leid an dem Herrn wenden, der so königlich dahing, und ihn bitten, uns die gleiche königliche Würde in unserem Leid zu gewähren. Denn dann werden auch wir in Sagen hören, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vielleicht tun wir gut daran, nicht zu schnell zu Schmerzmitteln zu greifen. Wenn wir nur ein wenig Schmerz empfinden. Das muss ich ehrlich gesagt zuerst mal zu mir selbst sagen. Aber das hindert mich nicht daran, es laut hier auszusprechen, damit auch ihr es hört. Denn wir kunnen ons zo zeer eraan gewöhnen, mijn leven, zo ons eraan gewöhnen, lijden te vermijden, dat we niet meer zien wie God dat lijd nutzen kan, om ons zu Menschen zu machen, die zum Königreich gehören. Maar dat doet er. En daarom geloof ik dat der eine gute Mörder wirklich anders gestorben is. Als sein Freund. Menschlicher. Königlicher. Es gibt sowas wie christliches Leiden und Sterben, das an sich schon Euthanasie ist. Ein guter Tod und kein Sterbehilfe von Menschen braucht. Das können wir uns an diesem zweiten Passionstag sicher sagen. Amen.